Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute kommt ein Thema, was ich aus mehrerlei Hinsicht absolut diskussions- und vorstellungswürdig finde. Es ist gar kein Thema, es ist ein Startup am Ende, aber mit einer richtig geilen Idee, die, glaube ich, für unser Land, und da übertreibe ich jetzt nicht, echt eine Bedeutung hat. Das hat man auch nicht immer, weil meistens sind die Geschäftsmodelle irgendwie relevant für Unternehmen und helfen irgendwie an Leute ranzukommen. Das ist hier auch der Fall, aber es ist doch ein etwas größerer Ansatz, würde ich mal sagen. Und ich freue mich total, heute hier entsprechend darüber sprechen zu können. Zu Gast ist Dennis Artes. Er ist Co-Founder und CEO von Who Moves. Und was das genau ist, das wird er uns gleich erzählen. Herzlich willkommen, Dennis.
Einen wunderschönen guten Morgen, Gero. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich total, dass du da bist. Ich hatte schon ein paar Touchpoints mit Who Moves in verschiedenen Settings und freue mich daher ganz besonders, dass du heute hier am Start bist. Erzähl doch einfach mal, wie bist du eigentlich Co-Founder von Who Moves geworden? Was ist die Founding Story? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte, weil meine Mitgründer Timo und Konstantin und ich kennen uns aus dem Studium. Also wir sind vom Background eigentlich aus dem IT-Sektor. Also wir haben alle in irgendeiner Art und Weise Informatik studiert, haben uns dann im Studium kennengelernt. Timo und Konstantin waren schon mal in einem Startup beteiligt und hatten auch schon mal so ein bisschen Gründererfahrung. Und dann haben wir uns während unserer Masterzeit zusammengesetzt und gesagt, okay, was gibt's für Themen, wie können wir, also wir hatten schon immer vor, in eine gewisse Richtung zu gründen gemeinsam. Und das Fachkräftethema hat uns auf der Seite halt auch betroffen. Wir als IT-Fachkräfte waren natürlich so das Asset für viele Unternehmen. Wir haben schon während des Studiums Jobangebote bekommen und haben alle nebenbei bei unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet und haben dann gemerkt, wie extrem sich Unternehmen um IT-Fachkräfte reißen aktuell, auch um uns dann persönlich. Und die Gründungsidee hinter Who Moves startete dann 2019, Ende 2019 circa, mit einer Anekdote von einem Freund aus Indien. Also ich habe zu der Zeit bei Volkswagen in der Softwareentwicklung gearbeitet, in Bochum, und hatte einen Freund aus Indien, der über seine inspirierende Story und Journey nach Deutschland gesprochen hat. Und eigentlich nicht positiv gesprochen hat. Und das war so ein Triggerpoint, wo ich gesagt habe, okay, woran lag das eigentlich? Und er sagte halt, von der Bürokratie, hier zum Studium hinzukommen, sich kulturell einzugliedern, die Sprache, die bis heute noch ein großes Problem ist bei vielen Bewerbern. Und auf der anderen Seite haben wir so einen riesen Fachkräftemangel. Und da kam dann nach und nach die Idee hinter Who Moves, dass wir gesagt haben, okay, es gibt bislang noch keine Plattform, keinen Service, der irgendwie das alles ganzheitlich begleitet. Also von der bürokratischen, Geschichte, von kulturellen Aspekten. Und dann sind wir in 2020 relativ blind losgestartet. Wir hatten ja da noch nicht wirklich so die Erfahrung, weil wir nicht aus dem HR-Kontext kommen, und haben aus unserem privaten Netzwerk einfach internationale Studenten begleitet. Haben dann in 2020 gegründet, mitten in Corona. Vielleicht nicht die beste Idee zu dem Zeitpunkt, ne, da auch viele Unternehmen dann Hiring Freezes hatten und die ganze Situation einfach sehr herausfordernd für viele war. Und haben dann vor allem internationale Studenten in Deutschland begleitet. Manuell, noch gar nicht mit einer Plattform, noch gar nicht mit einer digitalen Lösung. Und haben uns erstmal angehört, was haben die alle für einen Painpoint zu dem Zeitpunkt. Viele haben dann ihr Studium absolviert zu dem Zeitpunkt und versucht, einen Job zu finden, haben sich das schwer getan. Ja, und da haben wir erstmal einfach zugehört. Und so ist dann die Geschichte hinter Moves damals entstanden.
Ja, sehr cool. Also wirklich aus dem Leben gegriffen, klares Problem erkannt und dann stärker reingegangen. Jetzt muss man, glaube ich, das einmal ein bisschen klar machen, weil viele, die hier zuhören, werden vermutlich gar nicht in der Situation sein, dass sie sich im Ausland schon mal beworben haben, dann aus dem Ausland in ein anderes Land wechseln und die ganzen Hürden, die damit verbunden sind, dann auch wirklich kennenlernen. Ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt gleich so ein bisschen anfängst zu erzählen, dass das durchaus eye-opening für die ein oder andere Person sein kann. Was sind denn da die großen Herausforderungen? Ein paar hast du schon angesprochen. Aber Sprache ist klar, ne? Das ist, tun sich viele deutsche Unternehmen immer noch sehr schwierig, damit mal auf Englisch zu wechseln. Umgekehrt ist vielleicht die Erwartungshaltung, naja, wer einen Job sucht, das ist immer noch die alte Denke aus Arbeitgebermärkten, was ganz lange dauert, dass sich das ausschleicht, dass man denkt, ja, der Bewerber, die Bewerberin muss sich ja schließlich dann anpassen, muss ja hier Deutsch sprechen. Aber ich glaube, das ist nur die absolute Spitze des Eisberges. Führ uns doch einfach mal so ein bisschen durch, was da die großen Herausforderungen eigentlich so sind.
Absolut. Das ist eine super Frage, weil die beantworte ich immer direkt mit einer Gegenfrage und oder mit einem Beispiel. Das, was man sich vor Augen führen muss, es ist nicht mal eben ein Umzug von Düsseldorf nach Berlin, der für uns als, sage ich mal, hier geborene, aufgewachsene Leute, die hier ein Netzwerk haben in ihrer Heimatstadt, trotzdem herausfordernd ist. Die Leute kommen von überall aus der Welt, lassen teilweise ihre Familie, Freunde, ihr Netzwerk hinter sich, begeben sich in eine komplett neue Umgebung. Das heißt, alleine, wir betrachten das natürlich ganz häufig aus unserer Sicht sehr faktisch und sagen dann, ja, da sucht man einen neuen Job und findet dann einen Job und kann hier sein Leben aufbauen und Wohnung finden. Aber die ganzen Entscheidungen, die vorher getroffen werden müssen von dieser Person, wirklich ihr Leben hinter sich zu lassen und eine komplette Blackbox eigentlich hinzuziehen, das ist für viele Menschen gar nicht klar. Und du hast gerade Eye-Opening erwähnt. Wenn wir da mit deutschen Bewerbern oder mit deutschen Firmen darüber sprechen, dann merken wir das wirklich, dass man, wenn man sich da mal wirklich die Gedanken zumacht, was das eigentlich für eine Tragweite für diese Menschen ausmacht, dann ist das immer eine ganz andere Geschichte. Das heißt, man hat nicht nur diese ganzen harten Fakten wie Visa-Thematik, die schon sehr, sehr komplex ist, obwohl die Bundesregierung da jetzt schon mal ein paar Lockerungen angestoßen hat. Man hat halt die Sprachkenntnisse, die Familie ist zurück, also Familiennachzug, sehr viel Zurückweisung ganz häufig bei internationalen Bewerbern, die sich natürlich hier auch in dem Jobmarkt gar nicht auskennen. Und das ist auch der große Grund, warum viele Bewerber noch davor zurückschrecken und auch, wo wir als Land, als, sage ich mal, auch hier komplett in der EU natürlich große Nachteile haben, anderen Ländern gegenüber, den USA, UK, Kanada, die da viel offener sind, alleine von den vom Sprachbackground her, und einfach auch von der Willkommenskultur. Das heißt, man darf nicht vergessen, es ist sehr viel Bauchgefühl, es sind viele weiche Faktoren, die damit einhergehen. Und genau da versuchen wir mit Moves auch neben den harten Fakten da auch ein ganzheitlicher Partner zu sein, den Leuten so ein bisschen die Angst wegzunehmen.
Ja, das ist ein gutes Thema und wir wollen den Elefanten, der im Raum steht, jetzt mal direkt rauskriegen, weil ich nachher natürlich mit dir auch ganz konkret über euer Angebot, über eure Plattform sprechen will. Aber wir kriegen ja gerade mit, wir haben Anfang Februar 2024 viele Demonstrationen, endlich möchte man sagen, gegen den Rechtsruck, den wir in Teilen der Gesellschaft leider erleben. Das ist sehr beruhigend zu sehen, dass die Demokratie anscheinend doch etwas stabiler ist, als viele vorher so geunkt haben. Aber ich hatte vor, lass das mal anderthalb, zwei Jahre her sein, so ein Dialog. Da wurde ich gefragt, ob wir als Embrace nicht dabei helfen könnten, Personal in einen sehr braun geprägten Landstrich in Ostdeutschland hinzubringen aus dem Ausland. Und ich habe damals gesagt, natürlich können wir irgendwie versuchen, da jetzt hier mitzuhelfen. Nur ihr müsst doch eigentlich erstmal ganz grundsätzlich daran arbeiten, dass die Leute das sich überhaupt zutrauen. Also die werden ja Angst haben. Oder wenn sie dann überhaupt kommen, bleiben die dann da, wenn sie permanent angefeindet werden? Also das ist eine Problematik, die kann ja nicht Homoves lösen und Embrace auch nicht, sondern das ist ja eine gesellschaftspolitische Thematik. Und daher die Frage, ihr habt ja ganz viel mit ausländischen Fachkräften zu tun. Haben die Angst, hier hinzukommen? Also das Image von Deutschland scheint ja außerhalb von Deutschland immer noch sehr positiv zu sein. Wir Deutschen neigen dazu, alles immer schlecht zu reden. Von außen drauf geschaut scheinen wir ein sehr attraktives Land in vielerlei Hinsicht immer noch zu sein. Aber wie ist das mit den Vorbehalten? Haben die Leute Angst, hier hinzukommen?
Also ich hätte vor 6 Monaten, hatte ich mich genau zu dem Thema auch ein Interview gegeben und das eigentlich verneint. Ich habe gesagt, wir haben das bislang wir haben mittlerweile mehr als 10.000 internationale Bewerber auf der Plattform oder mehr als 10.000 Bewerber, mit denen wir in Austausch stehen. Vor 6 Monaten hätte ich wirklich gesagt, bislang noch kein negatives Feedback. Natürlich wieder die angesprochenen harten Fakten, Sprache, Visaprozess etc. Da ist es sehr negativ. Aber in den letzten Monaten hat das Bild sich ein bisschen verschlechtert. Also als kleine Anekdote, ich war im Oktober in Mumbai, um mich da mit Partnern zu treffen, auch mit Bewerbern in direkten Austausch zu gehen, habe viele Bewerber kennengelernt. Und da kam dieses Thema immer wieder auf. Ist es in Deutschland sicher? Und was wir auch lernen mussten, ist, dass diese Entscheidung nicht von einer Person in den meisten Fällen alleine getroffen wird, sondern dass die ganze Familie involviert. Und man hat ja auch oftmals Beispiele schon in Deutschland, Freunde, Verwandte, die vielleicht schon in Deutschland leben. Und dann dementsprechend auch so ein, sag ich mal, Tenor nach Indien, in die Türkei, wo auch immer hin, als Beispiel mit kommunizieren. Und da habe ich zum ersten Mal häufig gehört, ja, ich überlege mir jetzt doch nochmal anders. Und Deutschland kommt für mich nicht mehr in Frage aus den genannten Gründen. Also wir merken das schon, das ist ein bisschen beängstigend. Wobei man jetzt sagen muss, die ganzen Demonstrationen geben einem wieder die Hoffnung, dass es in die andere Richtung läuft. Und dieses Bild versuchen wir natürlich jetzt auch weiter nach außen zu kommunizieren. Und was wir auch häufig mitgeben ist an viele Bewerber, es kommt natürlich sehr, sehr stark auf den Standort an. Und es ist ein Thema, was einen ganz, ganz kleinen Prozentzahl von Menschen in Deutschland betrifft. Also man muss ehrlich sagen, viele Bewerber in Deutschland sind happy, haben eine Familie aufgebaut und haben keine, sagen wir mal, Probleme in braunen Landstrichen, wie du es gerade erwähnt hattest. Also da ist so die Hoffnung. Man muss aber natürlich aufpassen, dass diese Stimmung nicht überschwappt, wie ein, sag ich mal, Lauffeuer sich verbreitet und wir dann immer schwieriger oder immer schwerer haben werden, Fachkräfte aus dem Ausland überhaupt davon zu überzeugen, nach Deutschland zu kommen. Weil wir machen viele Türen zu, aber die Fachkräfte wollen immer noch kommen. Und wenn sie dann irgendwann nicht mehr kommen wollen, können wir die besten Visa-Prozesse haben. Humus kann die tollste Plattform sein. Da kriegen wir es nicht mehr hin, die Leute dafür zu mobilisieren, nach Deutschland zu kommen.
Naja, und jeder, der so ein bisschen die Zahlenlage kennt, der weiß ja, dass es ohne qualifizierten Zuzug von außen gar nicht gehen wird. Also unsere Volkswirtschaft hängt da schon sehr stark mit dran, dass sie in Zukunft auch weiter gut funktioniert, dass wir richtige Leute auch hier hinbekommen. Ne? Stichwort Demografieentwicklung. Aber lassen wir mal von diesen politischen Themen weg. Da glaube ich, gucken wir sehr, sehr gleich drauf. Und das ist schön zu sehen, dass da jetzt auch Bestrebungen und Bewegungen sind, die dagegen gehen. Lass uns mal konkret auf eure Plattform zu sprechen kommen, weil der erste Gedanke, den ich so hatte, als ich den ersten Touchpoint mit Homoves hatte, ist, ja, das ist natürlich irgendwie so ein Service- und Beratungsgeschäft. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein Teil dessen, was ihr macht. Aber versteht ihr euch am Ende als eine Service-Unit? Als ein Serviceunternehmen oder als ein HR-Tech-Plattformunternehmen? Wie schaut ihr auf euch selber drauf?
Ja, also die Sicht auf uns selber verändert sich natürlich in einem jungen Startup extrem. Also wie ganz am Anfang beschrieben, wir sind losgegangen mit einem manuellen Service, haben erstmal versucht zu verstehen, was bewegt die Leute, wo brauchen sie Unterstützung und sind dann ja Step-by-Step in so eine Entwicklung gegangen. Also die sage ich mal, erste tech-basierte Entwicklung oder das erste tech-basierte Produkt, was wir hatten zu dem Zeitpunkt, war dann ein Jobboard, wo wir halt einfach Unternehmen, die offen für diese Zielgruppe sind, gelistet haben. Das heißt, man kann sich das vorstellen wie ein Stepstone Indeed, ganz klassisch. Ich kann mir Jobs so aussuchen und kann dann, sage ich mal, mich drauf bewerben und habe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich dort im Vergleich zu anderen Bewerbern oder anderen Mitbewerbern in dem Bereich höhere Chancen habe, weil die Unternehmen halt in dieser Nische halt wirklich suchen. Dann haben wir Step-by-Step weiter uns entwickelt und gemerkt, das reicht nicht aus. Mhm. Wir haben, was man auch betrachten muss, wir haben eigentlich zwei große Zielgruppen. Wir haben einmal eine große Zielgruppe von Internationals, die sich schon in Deutschland befindet, die wir vielleicht gar nicht selber begleitet haben nach Deutschland, die aber auch sehr, sehr große Probleme haben, hier einen Job zu finden, ihre Karriere aufzubauen. Und da ist es natürlich sehr, sehr mit einer sehr hohen Gefahr, dass diese Fachkräfte wieder das Land verlassen, wenn sie hier nach einer gewissen Zeit keinen Job finden. Und da haben wir natürlich viele manuelle Prozesse, die wir abbilden. Wir versuchen in den letzten Jahren so vorzugehen, dass wir erstmal uns die Prozesse manuell betrachten, um zu gucken, wie funktioniert das Ganze eigentlich wirklich und dann das ganze Thema im nächsten Schritt zu automatisieren. Also kein Bullshit-Bingo, dass wir sagen, wir machen jetzt einfach eine AI-Matching-Lösung und dann starten wir damit, sondern wir gucken uns wirklich an, was bringt einen Mehrwert für die Fachkraft. Und das kann auch ein manueller Service sein, das kann auch eine Infoveranstaltung sein, die wir da geben, was wir auch relativ häufig machen. Und der zweite große Punkt ist die internationale Community, also Fachkräfte, die sich noch im Ausland befinden, die im ersten Schritt erstmal Informationen brauchen, um zu verstehen, wie funktioniert das Ganze. Die brauchen einfache Prozesse, Die brauchen Informationen auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Das heißt, wir haben dann ein dynamisches Onboarding, wo Fachkräfte halt alle möglichen Informationen an uns weitergeben und wir dann eine Journey für diese Fachkräfte bauen, technisch bezogen. Das heißt, die Leute registrieren sich auf der Plattform und kriegen dort dann auf ihr Herkunftsland, auf ihre Sprachkenntnisse bezogen, eine Journey von uns vorgeschlagen. Und das ist ein rein technischer Part. Also das ist ein Prozess, der dann komplett technisch durchlaufen wird. Und der wird halt durch manuelle Prozesse und manuelle Service-Dienstleistungen unterstützt. Entweder durch uns selber oder durch ein sehr, sehr großes Partnernetzwerk, was wir haben. Also man muss sich ja vorstellen, es ist nicht alles nur die Jobsuche, sondern es kommen ganz, ganz viele Bausteine hinzu. Von den Prozessen bei den Behörden im Ausland, also bei den Konsulaten, bei den Botschaften, aber auch bei den Behörden hier vor Ort, Ausländerbehörden, die ja auch große Probleme haben, die steigende Migration überhaupt irgendwie Herr zu werden. Und da bauen wir jetzt gerade immer neue technische Bausteine hinzu, dass wir Schnittstellen zu den Behörden aufbauen, dass wir Schnittstellen beispielsweise zu Krankenversicherungen, da sind wir gerade im Austausch mit den großen deutschen Krankenversicherungen, sodass dann Step-by-Step sich ein Ecosystem of Value entwickelt. Und das ist das, was WhoMoves eigentlich ist. Das können teilweise manuelle Services sein, die dann über Partner abgedeckt werden, aber gebündelt in einer digitalen Plattform. Und das ist uns ganz wichtig, damit wir auch skalierbar in der Zukunft mit vielen Fachkräften noch arbeiten können. Aber, das sagen wir auch ganz offen, wir könnten, Stand heute, es können wahrscheinlich viele Startups in einer Excel-Tabelle losgehen und eigentlich das Business erstmal sozusagen durchführen. Aber die Skalierbarkeit kommt durch die Digitalisierung.
Das glaube ich auch. Und ich finde das eigentlich total nachvollziehbar, so zu starten und dann zu überlegen, okay, was von diesen manuellen Prozessen lässt sich digitalisieren oder welche Teilschritte lassen sich vielleicht auch digitalisieren. Wie läuft denn bei euch die Monetarisierung? Läuft das ausschließlich über die Unternehmen, die einstellen?
Genau. Also wir haben verschiedene Modelle, aber alle monetarisieren sich über unsere Kunden. Das heißt, uns ist auch ganz wichtig, dass die Fachkräfte nicht für unseren Service zahlen müssen, weil es ist natürlich häufig auch ein Problem, in den jeweiligen Herkunftsländern ein geeignetes Pricing zu finden. Man möchte ja auch nicht Menschen aus einer bestimmten Bildungsschicht oder aus einer bestimmten Wirtschaftsschicht ausschließen, nach Deutschland zu kommen. Das ist uns ganz wichtig. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, es bleibt kostenfrei und es wird auch in der Zukunft kostenfrei bleiben. Und wir monetarisieren uns komplett über die Firmen, die die Fachkräfte einstellen.
Und ist das dann so eine Art monatliche Fee oder jährliche Fee, die die Firmen zahlen? Oder ist das je nach Einstellungserfolg? Was habt ihr da für Modelle?
Genau, da fahren wir aktuell zwei Modelle. Ganz klassisches Pay-per-Hire. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass das für die meisten Unternehmen risikolos ist. Das ist das bekannte System im Personal, im Hiring oftmals. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ist natürlich nicht so predictable wie jetzt andere Modelle. Vor allem bei größeren Unternehmen oder Konzernen, mit denen wir zusammenarbeiten, die eine hohe Masse an Fachkräften in und außerhalb Deutschlands akquirieren, da haben wir häufig eine Subscription, wo wir dann sagen, ihr habt eine Flatrate, ihr könnt so viel hiren, wie ihr möchtet, wir begleiten den ganzen Prozess ganzheitlich. Und das lohnt sich dann für Unternehmen, die mehr als 20 bis 30 Fachkräfte jedes Jahr einstellen.
Das bringt mich zur nächsten Frage eigentlich. Du hast es jetzt so halb erklärt, glaube ich schon. Was ist denn so euer Customer Sweet Spot? Ist es der Großkonzern? Wir haben ja oft auch eigene Relocation-Abteilungen oder Services. Oder ist es eher der Mittelstand? Erzähl doch mal ein bisschen über euer
ICP. Das Spannende ist, wir sind losgegangen und haben gesagt, wer hat den größten Bedarf in Deutschland? Und der Mittelstand, vor allem die ganzen Hidden Champions, sind natürlich extrem vom Fachkräftemangel
gebeutelt.
Genau, ne? Also die haben großen Pain und sind oftmals dann auch vielleicht an nicht, sag ich mal, weltweit bekannten Standorten. Wenn ich dann nicht in Berlin, München, Düsseldorf oder sonst wo sitze, ist es auch sowieso schwer für mich als Marke, als Unternehmen, Fachkräfte überhaupt aus dem Ausland zu holen. Und da ist das große Problem, dass viele mittelständische Unternehmen noch gar nicht offen dafür sind. Das heißt, wir müssen auch erstmal viel Überzeugungsarbeit leisten, diese Unternehmen davon zu überzeugen, Leute aus dem Ausland einzustellen. Auf der anderen Seite die Großkonzerne, da hattest du es ja auch angesprochen, die weltweit Standorte haben, die selber Relocation-Abteilungen haben. Das funktioniert teilweise auch, weil natürlich auch die Relocation-Abteilungen durch unsere Plattform entlastet werden und da die Prozesse steuern können und auch die Masse einfach nicht handeln können. Der Sweet Spot aktuell ist aber bei international ausgerichteten Mittelstandsunternehmen. Oftmals Töchtergesellschaften von großen Konzernen, Neuansiedlungen in Deutschland. Also wir haben viele japanische und asiatische Unternehmen als Kunden, die vor allem jetzt zum Beispiel in Düsseldorf oder hier auch im Ruhrgebiet sitzen. international ausgerichtet sind und neu an den deutschen Standort kommen und sich dann wundern, der Fachkräftemangel in Deutschland tut echt weh. Und wir können nicht alle Leute aus Japan, aus China hier sozusagen einfliegen. Wir brauchen auch Fachkräfte vor Ort. Und das ist so ein Sweet Spot, mit dem wir gerade sehr, sehr gut arbeiten können. Da wachsen wir auch ordentlich. Weiteres Thema sind auch Start- und Grown-Ups in Deutschland. Hier sowieso, genauso wie wir. Wir haben nämlich auch Fachkräfte überall auf der Welt sitzen. Kleine Anekdote wieder. Wir haben einen Frontend-Entwickler in Madagaskar sitzen. Also wir sind da, machen das, was wir predigen, sage ich mal. Und ergeben sich gerade neue Opportunitäten im Startup-Bereich, natürlich unser privates Netzwerk auch, da Startups halt sowieso schon sehr offen sind und die Prozesse aber oftmals auch nicht selber handeln können.
Was sind so eure großen Milestones, die ihr für dieses Jahr so geplant habt? Wir stecken ja jetzt so ziemlich am Anfang des Jahres noch. Was habt ihr für Pläne? Was wollt ihr erreichen?
Ja, also vieles. Also wir starten mal mit dem einen Thema, dass wir natürlich über unsere Plattform nicht nur IT- und Tech-Fachkräfte ausbilden können oder unterstützen können, nach Deutschland zu kommen, sondern auch oftmals durch Kundenanfragen in anderen Bereichen bekommen. Also das sind zum Beispiel von Technikern, von Azubis, also von Bereichen, die jetzt nicht unbedingt unser Kerngebiet IT und Tech sind. Und da ist unser Ziel, in diesen Bereichen Fuß zu fassen. Das heißt, wir haben die Plattform, wir haben das Netzwerk an Talenten weltweit und können dann relativ schnell auch in andere Bereiche vordringen, die natürlich alle irgendwie mit Tech und IT immer noch sehr, sehr nah sind, weil die Prozesse, auch Visa-Prozesse, da relativ ähnlich sind. Das ist einer der großen Meilensteine. Das, was wir dann noch aufbauen wollen, ist unser Team weiter zu vergrößern. Also wir haben jetzt einen neuen Kollegen im Sales, um halt mehr Kunden auch.
Wie viele Leute seid ihr denn derzeit?
Wir sind jetzt aktuell 5 Vollzeitkräfte.
Ja.
Noch zwei Business Angels dazu geholt, die, sage ich mal, auch im HR-Kontext extrem bekannt sind und da auch uns ein enormes Wissen, einen enormen Vorsprung gegeben haben. Und dann haben wir noch, arbeiten mit Freelancern weltweit zusammen. Aktuell 4 Freelancer. Das heißt, wir sind so noch im einstelligen Bereich und planen dann bis Ende des Jahres auf knapp 15 Fachkräfte oder 15 Talente anzuwachsen.
Ja, ich drücke euch alle Daumen, die ich habe. Ich finde das super cool, was ihr da aufsetzt. Und gibt es auch technologisch irgendwelche Schritte, die ihr machen wollt dieses Jahr?
Also ein großes Thema, rein technologisch, sind die Schnittstellen zu den Behörden. Da sind wir schon im Austausch, beispielsweise mit den Ausländerbehörden hier in der Region, um halt die Ausländerbehörden zu, die sind halt oftmals der Bottleneck in dem ganzen Prozess. Und da ist es dann die Idee, auch durch das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das besser abzubilden in der Plattform, sodass wir da auch höher skalieren können. Und das sind natürlich ganz, ganz viele kleine Schritte, die wir da versuchen einzubinden. Wir haben einen Matching-Algorithmus, der vieles uns erleichtert, den wir aktuell aufbauen. Und ein, sage ich mal, mehr oder weniger großes Rebranding der ganzen Geschichte von Homoves, auch in diese weiteren Bereiche, Tech, also weg von Tech und IT. Und das sind so viele Sachen, die bei uns gerade aktuell anstehen für dieses Jahr.
Spannende Situation. Ich drücke euch alle Daumen, die ich habe. Wenn man jetzt mal weg von den Unternehmen geht, hin zur Zielgruppe, da kann ich mir vorstellen, dass unglaublich viel bei euch über Word of Mouth läuft. Also so nach dem Motto, wer den Service bei euch genossen hat, wird es wahrscheinlich in seiner Community weitererzählen. Oder was ist euer Hauptwachstumsweg sozusagen bei den Fachkräften aus dem Ausland, den ihr ja eigentlich Homoves erstmal bekannt machen müsst?
Absolut. Das ist natürlich eine riesige Herausforderung, da wir einen weltweiten Markt haben. Das heißt, klassische Wege wie Google Ads schalten, da würden wir pleite gehen. Also weltweit Google Ads zu schalten, wird schwierig. Und du hast es schon angesprochen. Wir haben einmal die Erfolgsstories, die sehr, sehr schnell nach außen kommuniziert werden. Das heißt, wenn wir Fachkräfte begleitet haben, Fachkräfte hier in Deutschland ein Netzwerk aufgebaut haben, das wird sehr, sehr schnell ins Ausland kommuniziert, da das ja häufig auch so ein Thema in der Familie, im Freundeskreis ist. Das zweite große Thema sind Partner im Ausland. Es gibt Partner, die teilweise staatlicher Natur sind. Es gibt Partner, die das selber als Geschäftsmodell im Ausland betreiben, die in den jeweiligen Heimatländern schon ein Riesennetzwerk mitbringen. Das heißt, wir haben Partner in Indonesien, die haben mehrere tausend Talente in ihrer Pipeline. Wir haben Partner in Indien, in der Türkei, die dann schon ein Riesennetzwerk mit sich bringen und von dem wir dann sehr, sehr stark profitieren können.
Sehr, sehr interessant. In Anbetracht der Zeit komme ich schon fast zu meiner letzten Frage. Es sei denn, du hast noch einen Punkt, den wir jetzt gerade nicht gestriffen haben in unserem Dialog. Gibt es da noch irgendwas, was du gern noch sagen wollen würdest?
Ja, absolut. Also es gibt ein Thema, was wir einfach merken, ist, wir haben ja einen Fachkräftemangel und der wird in den nächsten Jahren immer prekärer. Also ja. Wenn man den demografischen Wandel sich anschaut, es wird immer schlimmer. Und was ich nur allen mitgeben kann, die jetzt vielleicht noch nicht offen dem Thema gegenüber sind, auch Unternehmen oder Ansprechpartner in den Unternehmen, die davor Sorge haben, Leute aus dem Ausland einzustellen, aus diversen Gründen. Und da können wir nur mitgeben, wir sind aktuell auch als Startup noch vor der Welle. Das heißt, all die Tätigkeiten, die wir jetzt als Land, als Wirtschaftsnation, einbringen, werden uns in den nächsten Jahren deutlich unterstützen. Das heißt, ich kann jedem nur dazu raten, offener für diese Zielgruppe zu sein und auch unser Land einfach diverser und kulturell bunter aufgestellt zu machen.
Das passt schon gut zu meiner letzten Frage. Das ist ja schon so eine Art Inspirationstipp. Ich kann dem 100% folgen, was du gerade gesagt hast. Aber Frage nochmal an dich vor dem Hintergrund, dass Saatkorn ja den Claim hat, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Vielleicht hast du noch irgendwas, was dich inspiriert hat, irgendeine Story oder ein Erlebnis, was du hier teilen möchtest.
Also ganz spannend, also das sind viele Stories, vor allem auf der Talentseite. Also Fachkräfte, die, das inspiriert mich, Menschen, die ihr Leben hinter sich lassen, um in Deutschland ein besseres Leben oder wirtschaftlich besser aufgestellt zu sein. Das inspiriert mich wirklich in verschiedensten Bereichen. Bei mir aus der Familie, meine Eltern sind damals aus der Türkei nach Deutschland migriert, eigentlich komplett ohne irgendwas in der Hand zu haben. Und das würde ich mir vielleicht selber gar nicht zutrauen. Ja, man sitzt hier in seinem gemachten Nest und überlegt sich schon damals nach dem Studium aus Essen wegzuziehen nach Düsseldorf. Das ist mir zu kompliziert, Umzug und all die Themen. Und da gibt's einen sehr guten Freund von mir, mit dem ich damals, der auch damals bei WhoMoves halt unterstützt hat sehr, sehr viel, der gezeigt hat, wie er hier in Deutschland wirklich zu einer Führungsposition geworden ist. Also er ist gestartet zum Studieren mit 0 Euro in der Tasche, mit Schulden, hat hier sein Leben aufgebaut, mittlerweile eine Führungsposition beim großen deutschen Automobilhersteller. Die Familie ist nachgezogen. Er hat hier seine Frau kennengelernt in Deutschland. Und solche Storys inspirieren einen wirklich. Also diese Erfolgsgeschichten von Fachkräften, die es hier gemacht haben, die hier, diese ganzen Probleme eigentlich komplett ausblenden lassen, weil man sieht, es funktioniert. Und das ist auch das, was uns als Team tagtäglich inspiriert. Bei all den Schwierigkeiten, die wir haben, bei all den, Steine, die uns im Weg legen, da diese Stories inspirieren uns.
Also finde ich total cool. Und was ihr auf jeden Fall bei WhoMoves nicht habt, das ist so ein Sinnstiftungsthema. Ne? Warum mache ich überhaupt das, was ich mache? Ich glaube, das könnt ihr sehr schnell erklären. Und wenn es dann mal klappt, und ich vermute, dass in dem einen oder anderen Fall ja auch persönliche Beziehungen entstehen, zumindest dann, wenn es nicht komplett nur über die Plattform abläuft, sondern ein Service dahinter steckte, und man dann sieht, was draus werden kann, dann ist es, glaube ich, eine ganz tolle, motivierende Geschichte. Ja.
Absolut.
Super, du, Dennis, ich danke dir ganz herzlich. Ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir hier auf Saatkorn sprechen. Drück euch alle Daumen, die ich habe. Und danke erstmal, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich sage einfach mal bis bald.
Vielen Dank, Jo. Bis bald.
So, das war's mit dieser Saatkorn-Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech, Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, coole Gäste, coole Keynotes, volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt's ab sofort. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und gleichfalls in den Shownotes findest du auch den Link für den Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt's da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos, gespickt mit allem Content, mit Podcasts und oft auch mit Verlosungsaktionen. Und auch den Link gibt's in den Shownotes. Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach bis bald.